Ihr Abitur war eher mittelmäßig, aber die Biologie, die hatte es ihr schon immer angetan. Die Entwicklungsbiologin und Genetikerin Christiane Nüßlein-Vollhardt hat sich mit den Anfängen, mit der Entstehung des Lebens beschäftigt, der Entwicklung eines Embryos, allerdings bei den Fruchtfliegen. Warum, Frau Nüßlein-Vollhardt, die Begeisterung für ein so kleines Lebewesen?
Weil das kleinste oder größte war, was man eigentlich wirklich gut untersuchen konnte. Man kann an größeren Organismen sehr viel schwerer die Untersuchung machen. Und bei der Fliege ist es verhältnismäßig einfach. Nicht sehr einfach, aber doch so, dass man es bewältigen kann.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Jan Turczynski im Gespräch mit
Christiane Nüßlein-Vollhardt, vom Schuleschwänzen zum Nobelpreis.
Frau Nüßlein-Vollhardt, Sie waren an einer Mädchenschule,
ja,
im naturwissenschaftlichen Zweig. Und Sie haben mal gesagt, ich habe schon damals verweigert, brav zu sein, vor allem in Fächern, die mich nicht interessiert haben. Da habe ich mir auch mal die Freiheit rausgenommen, zu schwänzen. Was waren das so für Fächer dann?
Religion. Das war aber, da war es wirklich die Lehrerin. Und dann war ich nicht gut in Sprachen. Ich weiß auch nicht. Ich habe an sich gerne auswendig gelernt. Ich kann auch heute noch ganz viele englische Gedichte auswendig, komischerweise. Latein fand ich auch sehr schwierig. Das habe ich auch gerne ausgelassen.
Und Ihre Mutter hat Ihnen bisweilen auch eine Entschuldigung geschrieben?
Die hat artig Entschuldigung geschrieben, ja.
Die wusste, dass Sie auch faul waren. Das haben Sie auch selbst schon über sich gesagt.
Ach, Jani, tu doch mal was. Das hat sie auch mir öfters gesagt. Aber ich habe auch viel geträumt und gedacht und einfach nur da gesessen und nachgedacht. Ja.
Das heißt, Sie haben auch gar kein schlechtes Gewissen, faul gewesen zu sein?
Doch, immer. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, auch weil ich ja nicht nur die Schule geschwänzt habe, sondern weil ich auch die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ich hatte eigentlich sehr oft die Hausaufgaben nicht gemacht, besonders in Latein. Und da standen wir dann immer in der Pause um die Ingrid Flohn rum und ließen uns noch schnell die Übersetzungen sagen. Aber ich bin da trotzdem fürchterlich reingefallen, besonders im Abitur, ja.
Und aufgemerkt, liebe Eltern, liebe Kinder, es kann trotzdem was aus einem werden. Das habe ich vorher schon geahnt, aber das hören wir jetzt nochmal. Frau Nüßlein-Vollhardt, Sie sind Jahrgang 1942 in Magdeburg geboren, mitten im Krieg. Das heißt, Sie waren allein mit der Mutter?
Ich hatte noch eine ältere Schwester, 2 Jahre älter. Und die lebten, meine Mutter hatte eine kleine Wohnung in Heiritzberge bei Magdeburg und da war mein Vater stationiert, er war der Ausbilder für Fliegen, also Pilotenausbildung, und da waren die bis 1944 und dann sind sie geflohen nach Thüringen.
Wie lief diese Kindheit ab im Nachkriegsdeutschland? Da kamen ja dann noch ein paar mehr Geschwister dazu.
Ja, ich kann mich natürlich an diese Zeit nicht wirklich erinnern. Wir kamen dann im Thüringer Wald in dem Landhaus meines Großvaters an, wo schon 4 andere Familien, also Brüder und Schwestern meines Vaters mit ihren Frauen und Kindern. Also die Väter waren meistens im Krieg, aber die Frauen und die Kinder waren in diesem Landhaus. Wir waren, glaube ich, damals 12 Kinder. Ich war eins der kleinsten. Und es war, glaube ich, ein bisschen schwierig. Es wird gesagt, dass ich da immer sehr drunter gelitten habe, dass da so viele Kinder waren und ich oft geheult habe. Aber sonst war das halt ein Haus mit furchtbar vielen Leuten und man hatte immer Hunger und es war immer Trubel. Aber so ganz genau kann ich mich da natürlich auch nicht mehr erinnern.
Sie haben eine Zeit lang eben mit diesem Großvater verbracht. Arzt ist der gewesen. Was war das für ein Mensch?
Also das war dann, wie wir nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Juni, glaube ich, sind wir aus dem Thüringer Wald nach Frankfurt, erstmal nach Heidelberg und dann kurze Zeit danach nach Frankfurt gekommen. Da hatte mein Großvater eine Praxis. Der war wieder eingesetzt worden als Direktor der medizinischen Klinik in Frankfurt. Der war vorher entlassen worden, weil er kein Nazi war. Und hat dort eine Praxis gehabt im unteren Teil des Hauses und wir haben oben gewohnt. Wir haben den erlebt. Das war ein großartiger, sehr charismatischer Mann, der sehr bedeutend war und auch sehr beliebt war und ein hervorragender Arzt, glaube ich. Also ich kann mich erinnern, der war lustig und unglaublich fleißig und hat sehr viel gearbeitet, aber hat uns dann, wenn wir die Treppe runterpolterten, mit seinem safranledernen Pantoffel in den Bauch getreten. Das weiß ich noch, aber sehr viel anderes kann ich mich natürlich nicht erinnern.
Harte Erziehungsmethoden, trotz.
Naja, das war mir so spaßig. Also hat schon seine Späßchen mit uns gemacht, ja.
Ihr Vater war Architekt, Ihre Mutter Kindergärtnerin, Erzieherin. Was war das so für ein Haushalt? Wie war Ihre Kindheit geprägt? Die Mutter ist zu Hause geblieben, das heißt, das war so die klassische Rollenaufteilung?
Ja, meine Mutter war ausgebildet in der Pestalozzi-Fröbel-Schule und hat auch den Beruf ausgeübt. Aber damals war es halt üblich, dass man, sobald man heiratete, den Beruf nicht mehr ausgeübt hat. Sie hat ja dann, also wie wir in Frankfurt waren, waren wir ja bereits drei Kinder, drei Mädchen. Und dann kam ein Bruder dazu, der ist dann 1946 geboren und der starb dann an einer Sepsis in der Klinik. Das war ganz tragisch, weil das der erste Bub war. Es kam dann zwei Jahre später nochmal ein Bub und dann kam noch eine kleine Schwester. Wir waren also fünf. Und wir hatten eine wirklich ganz außerordentlich schöne Kindheit, muss ich sagen.
Das heißt, da haben Sie die vielen Geschwister dann nicht genervt, weil Sie vorhin gesagt haben, das andere Haus mit den vielen Kindern?
Nee, das war ja was anderes. Ich hatte ja eine ältere Schwester, dann hatte ich eine jüngere Schwester und dann kam also der Bub, das hat dann ein bisschen Abstand und dann noch die kleine Schwester. Und wir haben uns sehr gemocht eigentlich. Also immer mal wieder auch gezofft, aber wir hatten, meine Mutter war eine außerordentlich gute Mutter für kleine Kinder. Das hatte sie auch sicher mit ihrer Ausbildung gelernt, aber sie war einfach sehr pragmatisch und sehr fürsorglich, aber nicht überschwänglich und sehr cool irgendwie. Aber wunderbar im uns beibringen, was man alles machen kann. Wir hatten viele Handwerkssachen, die wir lernen konnten. Wir konnten stricken, nähen, was auch immer da kam. Wir haben alle sehr viel gemalt. Wir haben alle sehr viel Musik gemacht. Ich habe erst mal Blockflöte gespielt, dann Klavier, dann Querflöte und meine jüngere Schwester Geige, mein Bruder Cello, meine ältere Schwester Klavier. Und meine Mutter spielte auch sehr gut Klavier, mein Vater spielte Geige. Wir haben sehr viel Hausmusik gemacht, das habe ich sehr, sehr gern gemacht.
Über die Musik reden wir sicher später noch. Ja. Mich interessiert noch, mit 12 Jahren wussten Sie, dass Sie Biologen werden wollen?
Ja, was sehr gut war auch bei uns zu Hause war, wir wohnten in diesem Stadthaus, also in Sachsenhausen. Nicht richtig Stadt, es war eine Vorstadt mit großen Gründerzeithäusern und wir hatten einen schönen Garten. Der Garten war relativ groß, den hatte mein Großvater angelegt mit Obstbäumen und mit Blumenwiesen. Und ich habe da sehr bald alle Pflanzen gekannt, die in diesem Garten wuchsen und habe dann auch selber angepackt und da gepflanzt und gemacht und hatte Gott sei Dank auch ein bisschen Anleitung von meiner Mutter. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich habe dann auch selbst versucht herauszufinden, wie die Pflanzen heißen und wo sie wachsen und wie sie sich vermehren und so Sachen. Und wir konnten auch in den Stadtwald, da wusste ich alle Stellen, wo die Veilchen blühten.
Sie haben sich früh für die Natur interessiert.
Ich habe mich sehr früh für die Natur interessiert. Es lag auch daran, dass ich in den Ferien als kleines Mädchen, noch ganz kleines Mädchen, da ist meine Mutter oft zu ihren Eltern gefahren, die waren evakuiert in einem Dorf. Bei Limburg und dieses Dorf, da waren Bauern, die haben sich meiner angenommen und ich bin da immer hin und die haben mich unheimlich verwöhnt. Es gab tolle Sachen zu essen und es gab eben auch alle Haustiere, die man sich vorstellen kann. Also angefangen von Pferden, Hühnern, Kaninchen, Schweinen und das war natürlich toll für mich. Das habe ich also wahnsinnig geliebt und gerne gemacht und bin da regelmäßig in den Ferien hingefahren, auch wie ich noch ganz klein war.
Hier ist 1:1 der Talk. Heute ist uns aus Tübingen zugeschaltet die Medizin-Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt. Und Frau Nüßlein-Vollhardt, Sie haben ja in jungen Jahren, nämlich als Sie gerade dabei waren, Abitur zu machen, Ihren Vater verloren. Und das war ein ziemlicher Einschnitt in Ihrem Leben, oder?
Das war schrecklich. Das war ganz, ganz furchtbar, ja, für mich.
Was ist passiert?
Also ich habe meinen Vater sehr geliebt. Der hatte eine wunderbare Art, mit seinen Kindern umzugehen. Hat auch, wie wir ganz klein waren, erstmal die drei Mädchen gut verkraftet, muss man sagen, ehrlicherweise. Er hat natürlich sich einen Sohn gewünscht. Wie ich dann kam, war es dann halt leider wieder ein Mädchen. Aber er ist ganz reizend mit den Kindern umgegangen.
Das hat Sie als Mädchen offenbar nicht gekränkt, obwohl Sie das gemerkt haben, dass es da eine andere Erwartung gab.
Ja, doch. Das war in der Familie war das damals schon so. Da gab es viel zu viele Mädchen. Und Buben waren sehr selten. Und wir waren ja eben auch vier Mädchen, ein Bub. Und bei den Tanten war es auch so. Da waren auch mehr Mädchen als Buben. Und das war schon ein bisschen ein Problem für mich auch. Man fühlte sich einfach ein bisschen minderwertig. Wenn immer, wenn mal ein Bub kam oder ein Mann, dann wurde gejubelt, weil man endlich mal also aus dieser Frauenwirtschaft ein bisschen rauskam. Aber
Ihr Vater hat Sie gefördert. Sie haben sich mit ihm auseinandersetzen
können.
Unser Vater
hat unsere älteren drei außerordentlich gefördert, hatte mit jeder Tochter, mit jeder von uns eine besondere Beziehung. Meine ältere Schwester ist Architektin geworden, wie er ja auch. Da hatte er über die Architektur und die Kunst mit ihr ein gemeinsames Interesse. Und er hat sich für mein Interesse für die Biologie auch sehr anregen lassen und hat dann plötzlich auch Bücher gelesen über Biologie und gekauft, auch für mich. Und wir haben uns viel unterhalten über das, was ich in der Schule so machte. Und dann habe ich ja für Goethe geschwärmt und habe ihm Goethe-Gedichte vorgesagt und so.
Aber
er war eigentlich mein bester Freund, muss ich sagen. Der hat sich richtig interessiert und wir haben viel diskutiert. Und dann ist er eben tragischerweise an einem Herzinfarkt gestorben und hat 3 Wochen noch in der Klinik gelegen und hat mir da auch einen ganz langen Brief noch geschrieben, was ich alles in der Abitursfeier sagen sollte. Das war also richtig, richtig ergreifend, wie ich den jetzt nochmal gelesen habe. Und der fehlte mir dann wahnsinnig. Und das war wirklich richtig, richtig schlimm, wie ich dann in die Uni kam, völlig mutterseelenallein, keine Ahnung, wie das dazu ging. Das wusste auch bei uns zu Hause niemand. Das war eigentlich keine Akademikerfamilie, weil ja mein Vater eben als Architekt gearbeitet hat und niemand sonst. Meine älteste Schwester ist dann nach München auf die Staatsbauschule gegangen und hat dann Architekturausbildung gemacht.
Für Sie war aber immer klar, dass Sie studieren wollen.
Ja, ja, das war sehr früh klar. Und ich wurde auch in der Schule eigentlich ich meine, die Leute haben schon gemerkt, dass ich talentiert war und dass ich mich für wissenschaftliche Fragen interessiere und haben das schon respektiert. Aber die schlechten Noten habe ich mir halt eingefahren, weil sie gesagt haben, warum strengt die sich nicht in meinem Fach auch mal ein bisschen an? Die könnte das doch auch genauso gut, wie sie in Bio gut sein kann. Und dann habe ich die schlechten Noten halt gekriegt. Aber ich war an sich eine angesehene Schülerin und war da eigentlich auch ganz gut.
Sie hatten eine Biolehrerin, zu der Sie einen besonderen Draht hatten, ne?
Die hatte in der Abitursklasse, also in der Oberprima, hatten wir ausgezeichneten Unterricht. Was dann auch meinen Start im Biologiestudium ein bisschen erschwert hat, weil die witzigen Sachen, die kannte ich schon. Und was man dann neu lernte, das war halt nicht so das furchtbar Interessante. Und außerdem war der Zoologie-Lehrstuhl war gerade vakant und das war eigentlich das Fach für mich, wo ich mich am meisten hätte interessieren wollen. Und dann bin ich dann bald zu der Physik übergeschwenkt, aber dann auch reumütig wieder zurück in die Biologie.
Und Sie haben in dieser Zeit Ihren damaligen Mann kennengelernt?
In der Physik, ja. Da war also die großen Vorlesungen, ich wusste das ja gar nicht, was man belegen soll oder so, aber man merkte dann so immer, wenn die Schar der Studenten zu bestimmten Zeiten zu irgendwelchen Hörsälen liefen, habe ich dann auch rausgekriegt, dass das die Grundvorlesung Physik und die Grundvorlesung Organische Chemie und die Grundvorlesung Anorganische Chemie war, die man dann auch mal hören musste. Und da lernte ich dann auch Kommilitonen kennen, die eben auch immer in die gleichen Vorlesungen gingen. Und da war auch mein Mann dabei, der in der Physikvorlesung, ja, da haben wir uns irgendwie kennengelernt.
Gab es da noch so den Plan, tatsächlich auch Familie, Kinder vielleicht und Forschung beides unter einen Hut zu kriegen?
Also ich muss ehrlich sagen, wir haben über Zukunftspläne und Berufspläne eigentlich nie gesprochen, auch nicht zu Hause. Meine Eltern haben auch, mein Vater hat nicht, wir haben keine konkreten Berufsziele gehabt. Und ich habe mir irgendwie so vorgestellt, ich studiere jetzt halt mal gucken, was da draus wird. Und habe eigentlich über Familiengründung und so keine Ambitionen gehabt, auch nicht sehr drüber nachgedacht. Im Gegensatz zu meiner älteren Schwester, der sehr bald irgendwie klar war, dass sie gerne Kinder haben würde und dann hat sie auch geheiratet und sehr schnell Kinder gekriegt.
Aber Sie haben sich ja dann doch irgendwann auch entschieden für die Forschung, also Sie haben eine Entscheidung getroffen.
Ja, natürlich. Ich habe im Studium schon, naja, das ging so mit Auf und Abs, ich habe dann Biochemie in Tübingen studiert. Das Studium fand ich aber nicht so spannend und ich habe auch da wieder ziemlich das sehr locker genommen und habe eben auch relativ langsam studiert, aber habe dann mein Diplom halt gemacht und bin dann als Doktorandin ins Max-Planck-Institut gekommen und da ging mir das Licht auf und das war einfach fabelhaft, das war ganz toll, wo richtig geforscht wurde und die Leute nicht dauernd eitel rumliefen und also im Studium war das nicht so besonders, also unsere Professoren waren echt nicht toll. Also
wollten Sie es besser machen als die?
Ich glaube nicht, dass ich dran gedacht habe, Professorin zu werden, sondern ich wollte forschen, ganz sicher. Ich war einfach wahnsinnig neugierig und wollte wirklich was rauskriegen. Und wie ich dann während der Doktorarbeit da im Labor arbeitete, das war für mich einfach der Himmel auf Erden. Ich fand das unglaublich spannend.
Ist Ihre Ehe zerbrochen an diesem Forscherdrang, also an diesem Weg, den Sie im Blick behalten haben?
Das kann man vielleicht so ähnlich formulieren. Also mein Mann war Physiker, hat auch in Physik promoviert und ist dann auch nach Tübingen gekommen. Und dort war ich ja schon in diesem Institut und habe meine Doktorarbeit gemacht. Fand das so spannend, dass ich ihn auch überredet habe, eben auch in dem Institut zu arbeiten. Und er hat dann auch sich um Biologie gekümmert. Das war da so ein Programm, gab es von der VW-Stiftung für Physiker, die in der Biologie arbeiten wollten. Und das hat er dann auch gemacht eine Weile und war aber dann irgendwie nicht besonders erfolgreich. Ich weiß auch nicht, es hat ihn das Interesse irgendwann mal verlassen und er hat dann auch keine Anstrengungen gemacht, irgendwie weiterzukommen, während ich sehr ehrgeizig war und einfach was werden wollte und mir auch dann was überlegt hatte, was ich in der Zukunft forschen wollte. Und das beinhaltete eben, dass ich aus Tübingen weg wollte und mit einem neuen Organismus anfangen, mit der Drosophila eben. Und dazu musste ich nach Basel ziehen und er hat da überhaupt keine Anstalten gemacht, mitzukommen.
Bevor wir über diese Forschungszeit noch reden, nochmal die Frage, Sie haben ja später dann auch eine Stiftung gegründet, die Frauen gezielt fördert. Also ist da auch so das Bewusstsein entstanden, Frauen in der Wissenschaft sind eben zu ihrer Zeit vielleicht sogar noch eine Seltenheit und müssen besonders gefördert werden?
Naja, es gab ja keine. Also wie ich studiert habe, da gab es noch Kommilitoninnen, hatte ich schon. Aber die sind alle später, haben sie geheiratet und haben keinen Beruf ausgeübt. Es war damals überhaupt nicht üblich, dass Frauen einen Beruf ausgeübt haben, die verheiratet waren. Das ist ganz komisch, das kann man sich jetzt heute überhaupt gar nicht mehr richtig vorstellen. Aber es gab ja auch keine Vorbilder. Ich hatte ja auch keine Professorinnen als Vorbilder. Ich wusste überhaupt nicht so richtig, wie das weitergeht.
Da wurde wirklich, musste Aufbauarbeit geleistet werden. Das haben Sie gemacht.
Naja, ich habe dann später, waren halt nirgends Frauen. Und irgendwann kam das ins Bewusstsein, dass es viel zu wenig Frauen oder dass man eigentlich, warum gibt es so wenig Frauen? Und mir ist dann einfach nur eingefallen, das kann ja wohl nur an der Ehe und den Kindern liegen, nicht? Also wenigstens sonst sind sie ja genauso schlau wie Männer. Wenigstens habe ich das sehr schnell einfach mal für mich beschlossen, dass also man intellektuell nicht anders ist als Männer, dass Frauen natürlich genauso gute Forschung machen können, obwohl das natürlich damals nicht generell akzeptiert war, wirklich nicht. Aber die Stiftung kam halt, weil ich meinte, dass Frauen, die talentiert sind, eben durch diese mangelnde, also Kinderbetreuungseinrichtungen, so damals war ja noch schauerlich, nicht, das gab es ja auch nicht, so stark ins Hintertreffen kommen, dass sie gar keine Chance hatten, eine Karriere zu machen.
1:1 der Talk heute mit Professor Christiane Nüßlein-Vollhardt. Sie hat den Nobelpreis für Medizin bekommen im Jahr 1995. Ein bisschen haben Sie uns schon reinschnuppern lassen, Frau Nüßlein-Vollhardt, wie es mit Ihrer Forschungskarriere weiterging. Wenn Sie einem Kind erklären müssten, woran Sie geforscht haben und woran Sie so besonders erfolgreich waren, wie würden Sie das erklären?
Ja, am besten ist, man zeigt einem Kind ein Ei. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende Kinder zu Besuch und denen habe ich Fischeier gezeigt. Und darin sind ja Embryonen und die entwickeln sich. Und man sieht dann, ein frisch gelegtes Ei sieht also ganz einfach aus. Das ist nur ein Zellhaufen. Und man kann eigentlich nicht erkennen, wie sich daraus irgendwas entwickeln soll. Und die Frage, wie die Komplexität, also diese ganzen Organe am richtigen Platz und das Auge und das Herz und wie die an der richtigen Stelle entstehen, da muss es ja irgendwelche Informationen geben, die in dem Ei schon drin sind. Und nach denen habe ich eigentlich ein bisschen geforscht, um zu sehen, wie aus was ganz Einfachem ein komplexes Lebewesen wird.
Ein bisschen geforscht, das haben Sie jetzt sehr hübsch formuliert. Sehr hübsch. Sie sind nach den Jahren in Basel nach Heidelberg gegangen. Und Sie haben wirklich sehr viele Tage in ein Mikroskop gestarrt. Und das zusammen mit einem Kollegen, mit dem Sie dann sehr viel geteilt haben, nämlich das Labor und später auch den Nobelpreis. Erzählen Sie uns mal von dieser gemeinsamen Zeit, Frau Nüßlein-Vollhardt.
Naja, wir hatten das Glück oder das Pech, nicht jeder ein eigenes Labor zu bekommen, sondern wir haben eins gemeinsam gekriegt und auch noch dazu das kleinste, was es überhaupt in dem ganzen Institut gab. Das hat uns dazu gezwungen, ein gemeinsames Projekt zu machen. Und dieses Projekt war relativ arbeitsaufwendig, aber nur für eine kurze Zeit. Also die Leute haben sich immer gedacht, was haben die dann so viel gearbeitet? Ja, ja, wir haben viel gearbeitet, aber das waren eine Zeit von 3 Monaten sehr, sehr intensive Arbeit. Da hatten wir uns ein Projekt ausgedacht, was eben sehr arbeitsaufwendig ist für eine kurze Zeit. Und dann hatten wir aber eine ganz reiche Ausbeute an Mutanten, an denen dann eine ganze Heerschar von Labors in den späteren Jahren geforscht haben. Und einfach die Grundlagen der Embryonalentwicklung auf molekularer Ebene eigentlich zum ersten Mal richtig herausgefunden worden sind. Wir haben so ein bisschen die Basis geschaffen dafür, dass ganz viele andere Leute daran eben auch gearbeitet haben. Wir haben praktisch ein neues Gebiet gegründet.
Ja. Und wir, das muss man dazu vielleicht eben auch nochmal sagen, das ist Eric Wiesch.
Ja, aber ich hatte vorher schon, also ich hatte eigentlich damit angefangen in Basel, war dann auch ein Jahr in Freiburg. Eric war in der Zeit in Zürich. Er hatte schon vorher mit Fliegen gearbeitet. Ich hatte erst in Basel damit angefangen, aber wollte dann die Frage, was ist in dem Ei drin, um diese schnelle Entwicklung in einen komplizierten Organismus, nämlich in diese Fliegenlarve, zu bewerkstelligen. Und das war eigentlich mein Thema. Und wie wir dann zusammengespannt wurden im Embl, haben wir das aufgegriffen und haben das halt gemeinsam gemacht. Und dabei haben wir eben im Laufe der ersten 2 Jahre erstmal die Methoden entwickelt und dann ein ganz großes Experiment gemacht, was wirklich vielleicht nur zu zweit überhaupt zu machen war, weil es doch sehr, sehr viel Umsicht und sehr viel Wissen und sehr viel Aufmerksamkeit und Konzentration brauchte. Und wir beide fanden eigentlich auch, dass das die beste Arbeit war, die wir jeder für sich, also für jeden war das die beste Arbeit, die wir im Leben gemacht haben. Wir haben beide später auch noch sehr intensiv weitergeforscht und ganz andere Arbeiten gemacht, getrennt. Wir waren nur 3 Jahre zusammen und waren beide noch sehr erfolgreich in anderen Gebieten. Aber das war schon so die Grundlage für ein neues Gebiet, also Drosophila Entwicklungsgenetik eigentlich im Embryo.
Trotzdem hatten Sie nach diesen 3 Jahren irgendwie das Gefühl, in Heidelberg nicht mehr willkommen zu sein. Sie sind beide weggegangen.
Naja, wir waren von Anfang an eigentlich kaum willkommen. Wir haben uns immer gewundert, warum wir die Jobs überhaupt gekriegt haben. Das lag daran, dass da einer sagte, wir brauchen Fliegen. Aber das hat er dann schnell wieder vergessen und wir saßen dann da und hatten den Job. Und wir haben aber dann deutlich gemerkt, dass die anderen auch fanden, dass wir da nicht so richtig gut hinpassten. Denn also wir haben wirklich gewusst, dass wir da in diesem Riesenexperiment wirklich eine Goldgrube haben und dass das ein unglaublich wichtiger Fortschritt wird für die gesamte Embryologie. Aber in dem ganzen Institut war sonst kein einziger Mensch, dem man das hätte erzählen können oder der sich da auch drüber gefreut hätte. Also dann haben wir dann bald, Eric hat schon gleich nach 2 Jahren schon angefangen, sich in den USA zu bewerben. Und ich habe dann auch überlegt, ob ich nicht doch besser dann weggehe.
Sie sind nach Tübingen gegangen?
Ich bin dann nach Tübingen, da hatte ich einen Job, jetzt alleine ein Labor zu leiten.
War auch nicht lustig, ne?
Doch, das war eine gute Stelle eigentlich. Allerdings eben befristet, 5 Jahre, aber mit sehr guter Ausstattung. Und da konnte ich auch Mitarbeiter einstellen. Ich hatte auch bald sehr gute Mitarbeiter, hervorragende Postdoktoranden und eine wunderbare Postdoktorandin aus USA und dann 2 ganz tolle Doktoranden. Und wir haben da gleich wieder ein Riesenexperiment gemacht.
Aber es hat Ihnen auch nicht jeder zugetraut, dass Sie das da alleine wuppen, oder?
Ach, wissen Sie, Frauen hat man damals natürlich nicht so leicht was zugetraut, denn es gab ja keine, es gab ja auch keine Beispiele. Und es gab ja auch manchmal wirklich auch Fälle von Frauen, die enttäuschend waren.
Wie bei Männern übrigens auch.
Naja, natürlich, aber da gab es ja auch tolle Männer. Aber es gab natürlich auch doofe Männer. Aber bei den Frauen gab es überhaupt so wenig Frauen. Und also ich kann mich nicht erinnern, dass da Frauen, die wirklich gut waren, übersehen worden sind. Die haben alle auch irgendwas gekriegt.
Vielleicht gibt es richtige Gleichberechtigung erst, wenn Frauen und Männer gleiches Recht zu scheitern haben.
Das kann schon sein. Aber es war halt auch bei den Frauen, die ich da erlebt habe, also eine, die ist auch was geworden, aber die hatten dann oft das Problem, dass der Mann auch einen Job haben musste an der gleichen Stelle oder dass sie Kinder hatten und deswegen nicht beliebig frei waren in der Wahl des Forschungsgebietes oder auch der Forschungsstätte, des Forschungslabors. Und das sind natürlich alles Handicaps, die den Frauen den Berufsweg erschwert haben.
Sie waren jedenfalls erfolgreich, so viel kann man sagen. Sie sind 1985 Direktorin geworden dann. Mhm.
Ja, das war auch vielleicht eine Spur zu spät. Also ich habe für die Arbeit, für die ich einen Nobelpreis gekriegt habe, die wir in Heidelberg gemacht haben, habe ich halt eine Nachwuchsgruppenstelle gekriegt.
Da waren Sie schon lange keine Nachwuchsforscherin mehr.
Eigentlich nicht. Also wenigstens die Kollegen, die damals in dem Institut waren und die da das Institut leiteten, die hatten ihre Jobs mit viel weniger gekriegt als das, was ich damals schon zu bieten hatte. Aber es war auch so eine komische Zeit. Da hatte ich vielleicht auch Pech. Also so nach dem Krieg, da gab es eine Zeit, also wie ich zum Beispiel dann meine Doktorarbeit machte, da gab es furchtbar viele leere Stellen. Da war man im Aufbau, da gab es neue Stellen und da wurden Leute, die nicht furchtbar viel hinlegen mussten, konnten dann schon richtig gute Stellen kriegen. Wie ich dann so ungefähr dran kam, also Anfang der 80er Jahre, da waren diese Stellen weg. Und da gab es nicht mehr so leicht was. Und da musste man halt immer warten, ob jemand stirbt.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Jan Tuczynski trifft
Christiane Nüßlein-Vollhardt. Als Rentnerin zurück in die Forschung.
Tja, so sieht es aus, Frau Nüßlein-Vollhardt. Sie haben sich immer wieder neuem zugewandt und auch im Rentenalter gesagt, Sie wollen noch nicht sich zur Ruhe setzen. Ne? Sie wollten es immer noch wissen. Und sind noch mal ins Labor gegangen?
Ich bin gerade aus dem Labor gekommen. Also ich bin täglich im Labor. Deswegen allerdings arbeite ich nicht mehr experimentell. Ich habe ein Büro. Ne?
Sie haben 1995 dann diesen Anruf aus Stockholm bekommen. Da waren Sie längst in anderen Forschungsgebieten, da haben Sie sich schon gar nicht mehr mit der Fliege beschäftigt. Aber dann kam der Anruf. Wie war das an dem Tag? Erzählen Sie mal.
Ach, das war ein Tag wie jeder andere auch. Wir haben ja da mit Zebrafischen geforscht. Ich war, glaube ich, im Fischhaus und habe da irgendwie nach dem Rechten gesehen oder so. Man geht da morgens mal so rum und guckt, was die anderen machen. Und da kam eine Sekretärin und sagte, ich soll mal ans Telefon kommen. Und dann war halt der Herr Ringertz, den ich schon vorher mal irgendwann kennengelernt hatte, aus Stockholm dran und sagte mir das. Und dann habe ich erst mal gefragt, wer noch? Und dann hat er gesagt, Erik Wieschaus. Und da habe ich gejubelt, weil unsere Wege hatten sich getrennt, ziemlich bald, nachdem wir aus Heidelberg weggegangen waren. Und ich habe eigentlich später andere Sachen erforscht, für die ich ziemlich viele Preise schon vorher hatte. Aber er nicht. Und da hatte ich richtige Angst, dass sie ihn auslassen. Und Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Denn diese Arbeit, die wir gemeinsam gemacht haben, wie gesagt, habe ich schon gesagt, dass das wirklich ganz exzeptionell gut war. Ne?
Wenn so ein Anruf dann kommt, ist das so, dass man dann weiß oder dass Sie dann gewusst haben, jetzt ist das Leben sozusagen geteilt in ein Jahr davor und danach?
Also das ist einem natürlich nicht so sofort bewusst. Da muss man erst mal bewältigen, dass man auf einmal von allen Leuten angeguckt wird und berühmt ist und nicht mehr unerkannt durch die Straßen gehen kann. Also das war ein bisschen, das war erst mal sehr, sehr, eine Zeit lang, da war das sehr turbulent und sehr aufregend und das hat sich dann ein bisschen gegeben, aber wahr ist, dass die Zeit danach und die Zeit davor sich gravierend unterscheiden, ja.
Und es gibt auch eine Kehrseite des Nobelpreises?
Oh ja, es gibt eine ganze Reihe von Kehrseiten. Also es gibt die Kehrseite, dass man eben dauernd irgendwie eingeladen wird und mit irgendwelchen Aufmerksamkeiten bedacht wird.
Nicht so Ihr Ding.
Nicht so mein Ding und außerordentlich zeitraubend. Es gehen einem dann auch die Ideen aus. Ich meine, man muss dann immer wieder über das erzählen, was man schon tausendmal erzählt hat und man hat überhaupt keine Zeit, neue Ideen zu gewinnen. Also die Forschung ist eindeutig ganz stark beeinträchtigt worden dadurch, dass man einfach keine Zeit mehr hatte. Das andere ist auch, dass man dann doch auch relativ viele wissenschaftspolitische Aufgaben aufgetragen bekam. Und ich hatte, es gibt Leute, die lehnen das dann einfach ab und machen das nicht. Also Eric zum Beispiel hat nie so viel gemacht wie ich in diesem Sektor. Der sagte, ich habe die Freiheit zu machen, was ich will und ich will forschen, Punkt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich da eine gewisse Verantwortung habe, auch die Wissenschaft so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen und mich zu beteiligen bei Fragen, die die Politik und die Wissenschaft eben auch betrafen. Ich war dann zum Beispiel Mitglied im Nationalen Ethikrat. Es war außerordentlich arbeitsaufwendig und auch zum Teil sehr schmerzlich, weil ich immer verloren habe mit meinen Proposals.
Sie haben versucht, den Deutschen die Genetik näher zu bringen.
Nicht die Genetik, aber da waren ja dann doch so, da ging es um Stammzellforschung und um Klonen und diese ganzen Sachen. Und ich habe versucht, das zu erklären, aber das war sehr schwierig, Leuten, die gar keine Bildung in Biologie hatten, das überhaupt plausibel zu machen. Und die haben es zum Teil auch einfach abgelehnt. Und das, da habe ich schmerzliche Erfahrungen gemacht, wie schwer es doch ist, Laien zu erklären, worum es eigentlich geht. Und auch so weit zu erklären, dass sie dazu in der Lage sind, eine Meinung sich zu bilden, die auch trägt und die nicht einfach nur eingeschwätzt ist. Ne?
Sie haben, Frau Nüßlein-Vollhardt, damals nach Stockholm zur Preisverleihung Ihren Neffen Benjamin mitgenommen. Benjamin ist nicht irgendwer, Benjamin ist morgen hier zu Gast. Professor Benjamin, ja. Professor Benjamin List hat dann den Nobelpreis für Chemie im Jahr 2021 bekommen. Warum haben Sie gerade ihn mitgenommen? Er war damals Doktorand. Hat er sich für Ihre Arbeit interessiert? Wussten Sie, er würde das zu schätzen wissen? Sie würden Spaß haben bei dieser?
Ja, so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob er sich für meine Arbeit interessiert hat, würde ich eigentlich eher nicht glauben. Aber er war der einzige von meinen Neffen und Nichten, der überhaupt Naturwissenschaft machte. Es ist ja oft so, dass wenn zwei aus einer Familie einen Nobelpreis kriegen in Naturwissenschaften, eher Chemie, ich Medizin oder Physiologie, da denkt jeder, ach, was für eine naturwissenschaftliche Familie, das ist ja fabelhaft. Aber in Wahrheit ist es so, dass in meiner Generation und auch in seiner Generation es fast keine Naturwissenschaftler gibt, sondern die meisten sind Künstler, Musiker, irgendwas mit, ja, nicht Künstler, ja gut, Architekten, aber auch praktische Grafiker oder so irgendwas, ne? Und Naturwissenschaftler gibt es fast, damals also war er der Einzige. Ich wusste, dass er ein sehr begeisterter Chemiestudent war und ich habe ja auch mal Chemie gemacht. Ich habe mich für seine Sachen auch ein bisschen mal interessiert, so als Tante fragt man ja mal, was macht ihr denn da und so.
Ich frage ihn morgen mal, ob er sich für Ihre Arbeit interessiert hat.
Also ich habe ihn dann auch mal gefragt, weißt du eigentlich überhaupt, was wir gemacht haben? Er sagte, oh ja, doch, so ein bisschen wisst ihr das dann schon.
Die Legende sagt ja, Frau Nüsslein-Vollhardt, er habe damals zu Ihnen gesagt, diesen Preis will ich auch mal haben. Er bestreitet das, aber wie ist es?
Nein, das hat er natürlich nicht so doll gesagt. Aber er musste früher weg und er hat mir noch ein kleines Briefchen geschrieben, dass er irrsinnig begeistert war, wie toll das war. Und dass das ihn unheimlich anspornt, eben auch in seinem Berufsweg oder so. Also das klang so ein bisschen durch, da will ich auch mal hin. Ne? Aber das ist ja trivial. Ich meine, die Leute sagen immer, na, hast du denn früher schon gewusst, dass du Nobelpreis kriegst und so. Als Kind, wenn man da gut ist in Bio oder auch gut in Mathe oder so, dann wird man dauernd gefragt, na, du wirst ja wohl mal den Nobelpreis kriegen, nicht? Insofern ist es nichts Besonderes.
Aber man muss ehrlicherweise schon sagen, nur die wenigsten kriegen ihn am Ende.
Richtig,
auch.
Kriegen ihn nur die wenigsten, aber die meisten werden erstmal damit so ein bisschen gefrurzelt oder so, ne? Und es hat natürlich gar nichts zu sagen. Mir wurde das natürlich auch gesagt mal. Das sagte an irgendeinen Onkel, dem ich irgendwas mal erklärt habe, der sagte, oh, du wirst mal einen Nobelpreis kriegen. Aber da kann man natürlich gar nichts drauf geben. Das ist Quatsch.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Jan Toczynski trifft
Christiane Nüsslein-Vollhardt, Nobelpreisträgerin mit Kochbuch.
Und das heißt aber natürlich nicht, dass es um die Kochbücher geht, Frau Nüsslein-Vollhardt, die Sie in der Küche stehen haben, sondern Sie haben selber eines geschrieben.
Mhm,
Einfaches ich. Zu besonderen Anlässen. Wie kam es denn dazu?
Ja, das frage ich mich auch. Weil es kam, glaube ich, durch ein bisschen eine Frustration. Ich habe Ihnen schon erzählt, dass man nach dem Nobelpreis eben da dauernd in irgendwelchen Gremien sitzt. Und das ist natürlich nicht so ganz mein Ding. Im Labor konnte ich gar nicht mehr richtig anfassen, weil ich viel zu wenig Zeit hatte, um einfach ein gutes Experiment selber zu machen. Ich habe dann meine Bench nicht mehr gehabt und das war ein bisschen frustrierend. Und ich glaube, das Kochbuchschreiben war bei mir so ein Ausreißer, weil ich irgendwas Praktisches dann nochmal haben wollte und was von dieser etwas trockeneren Wissenschaftspolitik mich ein bisschen befreit hat. Ich hatte aber vorher schon ein anderes Buch geschrieben. Ich habe ja auch ein anderes Buch, ja genau, ich habe ja auch das Buch Das Werden des Lebens geschrieben über, was ich fand, die wichtigen Kapitel in der Biologie und der Lebenswissenschaft, die eigentlich jeder einigermaßen verstehen sollte. Und das habe ich 2004 geschrieben. Ich habe auch ein kleines Reklambändchen geschrieben von Gen und Embryonen. Aber dann irgendwann bin ich, glaube ich, richtig ausgebüxt und habe gesagt, jetzt mache ich mal was ganz Privates. Und ich koche ganz gern und hatte auch die Rezepte immer so für die Partys. Ich hatte furchtbar viel Doktorfeiern und andere Partys da immer ausgerichtet. Und da gab es so ein paar Lieblingsrezepte und die hatte ich auch schon in so einer Kladde mal zusammengeschrieben. Und habe gedacht, naja, vielleicht kann man das ja doch zu einem netten Buch machen. Und dann habe ich eine Nichte, die ist Grafikerin und die hat dazu wunderbare Illustrationen gemacht.
Naja, und ein Kochbuch von der Nobelpreisträgerin macht dann schon vielleicht was her.
Ja, das verkauft sich immer noch. Das ist 2006 erschienen und Sie können es heute noch kaufen. Im Inselverlag, so Longseller.
Ist das Schreiben was, so eine andere heimliche Leidenschaft?
Ein bisschen, glaube ich, ja. Also das hat mir großen Spaß gemacht, das zu schreiben. Und es ist viel zu, also das hätte ich eigentlich gar nicht machen dürfen, denn es war natürlich doch sehr zeitintensiv, denn man muss ja jedes Rezept dann auch nochmal ausprobieren, das muss ja alles stimmen, das muss ja nachmachbar sein. Also es ist ja auch ein bisschen Ich meine, in Wirklichkeit, so ein Rezept zu beschreiben, ist ja auch wie eine Anweisung für einen wissenschaftlichen Versuch. Da muss eben alles ganz genau so beschrieben sein, dass man es nachmachen kann. Und da hatte ich natürlich auch schon eine gewisse Übung, denn ich habe natürlich sehr viel wissenschaftliche Publikationen auch gehabt. Ne? Aber ich schreibe gern. Und ich schreibe ja im Moment auch, ich meine, ich gehe ja täglich ins Büro, um eine Autobiografie zu schreiben.
Ich wollte es gerade sagen, Sie sind in einem Alter und Sie haben ein bewegtes, reiches Leben. Da würde es sich anbieten, mal eine Autobiografie zu verfassen.
Ja, es ist spannend. Ich mache es ganz gerne. Ich bin jetzt gerade bei dem Kapitel in Heidelberg und die Erinnerungen kommen mir so hoch und das war nicht immer alles schlimm, aber es war auch nicht, es war zum Teil großartig, wunderbare Zeiten. Natürlich gab es auch bittere Erfahrungen, klar, sicher.
Aber all das ist sicherlich spannend, auch für neue Forschergenerationen zu lesen.
Ich denke schon. Also wenigstens versuche ich so zu machen, dass andere Leute es gerne lesen. Und manchmal kriegt man auch ganz nette Antworten, ja.
Sie haben vorhin angedeutet, dass schon in Ihrer Kindheit die Musik eine große Rolle gespielt hat. Wie viel ist denn da heute noch in Ihrem Leben?
Also Musik hat mich immer begleitet, außer in den richtig in arbeitsintensiven Zeiten, wo man auch so viel gereist ist, dass man also praktisch nicht zu üben kam und so. Ich bin sehr viel gereist auf Konferenzen und dann später habe ich dann auch diese Preise gekriegt und da musste man dann dauernd irgendwo hinfahren und das war eigentlich, die Leute dachten immer, das wäre so toll, aber das ist nicht besonders toll, ehrlich gesagt. Naja,
weil Sie
auf jeden Fall
nicht zu Hause in Ruhe sind, weil Sie nicht gerne in Hotels gehen oder weil Sie einfach...
Naja, das ist ja keine, ich meine, Sie fahren dann erstmal lange irgendwo hin, wo sie niemanden kennen und die Leute dauernd Smalltalk mit einem machen und man verliert schrecklich viel Zeit, die man eigentlich für interessantere Tätigkeiten brauchen könnte. Und so wahnsinnig toll ist es auch nicht, wenn Leute in den Reden über einen immer da sitzt und bejubelt wird. Also das ist, ich meine, das Stockholm war sagenhaft, das war wirklich toll. Das habe ich auch richtig genossen.
Das Bankett ist dann nochmal eine andere Kategorie.
Das Bankett, aber auch die Preisverleihung, die können das gut, die Schweden. Die haben das wunderbar gemacht. Auch dann gab es noch so Abendessen und gab es andere Veranstaltungen. Das war wirklich ein ganz großes Ereignis. Aber normalerweise ist so ein Preis abholen nicht das höchste der Gefühle. Wirklich nicht.
Und wenn Sie Musik hören, ist das was, was Sie zum Beispiel entspannt?
Also ich höre gerne Musik und ich mache auch selbst gerne Musik.
Welche Musik denn?
Also ich spiele Flöte. Schon immer, also als Kind und habe Unterricht gehabt und spiele auch jetzt noch ziemlich viel, möglichst Kammermusik, wenn ich Leute treffe, mit denen ich dann Bach-Sonaten oder so irgendwas spielen kann. Und dann habe ich eben seit ich 65 bin, also seit 2007 oder so, Gesangsstunden. Und ich singe richtig Kunstlieder von Schubert, Schumann, Brahms, Hugo Wolf und so weiter und habe einen ständigen Begleiter, mit dem ich mich regelmäßig treffe und mit dem ich Lieder singe.
Das heißt, Sie sind in der Klassik unterwegs, musikalisch.
Ja. Und ich wundere mich auch, dass Sie bei Bayern 2 nicht auch mal ein paar klassische Musikstücke zwischen reinbringen können, sondern immer was, was ich zum Beispiel nie höre.
Das ist eine jahrelange Entwicklung, bis wir die Musikfärbung hatten, die Sie heute hören können. Aber ja, es gibt in der Tat andere Kulturwellen, die eine andere Mischung haben. Das stimmt wohl. Wenn Sie in die nächsten 5 Jahre gucken, Frau Nüßlein-Vollhardt, außer dass Sie sich andere Musik wünschen für Bayern 2, was wünschen Sie sich noch, dass Sie Ihre Autobiografie beenden, dass wir Deutschen anders mit dem Thema Gentechnik umgehen? Was sind so Visionen für die nächsten 5 Jahre?
Also wissenschaftspolitisch habe ich mich eingesetzt im Ethikrat für die Stammzellforschung und für die Änderung des Embryonenschutzgesetzes. Das steht unbedingt an. Und dann hauptsächlich für die grüne Gentechnik, weil ich finde, das ist ganz, ganz nötig, wenn wir an die Situation der Ernährungsknappheit in der Welt und die Hungersnöte denken, ist es ganz wahnsinnig nötig und auch Artenvielfalt und so, die Gentechnik einzusetzen, um da sozusagen eine bessere Welt zu schaffen und trotzdem die Leute noch ernähren zu können. Es hat keinen Sinn, das alles zu renaturieren, dann können wir nicht mehr genug Nahrungsmittel produzieren. Und man muss die Gentechnik einsetzen, um den Einsatz von Insektiziden, von Giften auf dem Acker einschränken zu können, wenn man Pflanzen züchtet, die diese nicht brauchen, die also von den Insekten gar nicht angegriffen werden. Und das haben die Politiker immer noch nicht begriffen, leider, in Deutschland.
Dann hoffen wir, dass Sie weiterhin Ihre Stimme erheben, die Sie ja haben, um für diese Dinge zu werben.
Ja.
Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen hier diese Zeit zu verbringen. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Musik und dass Sie Ihre Autobiografie fertig schreiben. Die möchte ich lesen.
Ja, das dauert aber noch ein bisschen, ganz sicher.
Danke Ihnen, Frau Nüssel-Vollhardt, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, und in der ARD-Audiothek können Sie neben diesem Gespräch auch unseren Wissenschaftspodcast IQ nachhören. Dort kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort. Sie geben Einblicke in alle Bereiche unserer Lebenswelt. Etwa wird Krebs in Zukunft seinen Schrecken verlieren? Gibt es Alternativen zu Tierversuchen? Was verrät unsere Stimme über uns? Ein paar von vielen Podcasts zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.